BR Heimat. Habe die Ehre.
Das ist die Gästesendung bei BR Heimat. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich die Bettina Arne. Und bei uns geht's heute um Essen für Leib und Seele. So heißt das neue Buch von Spitzenkoch Hans-Jörg Bachmeier. Sie kennen ihn bestimmt aus dem bayerischen Fernsehen, wo er in seiner Sendung Einfach gut Bachmeier mit ganz wenig Zutaten so richtig schnörkellos und klar und bayerisch kocht. Und all diese Rezepte hat er jetzt in einem wunderbaren Kochbuch zusammengefasst. Und wir werden heute im Rahmen unserer Sendung einiges vorstellen. Erst einmal herzlich willkommen, Hans-Jörg. Schön, dass du bei uns bist.
Grüß dich. Hallo, servus, grüß dich.
Ein heißer Tag heute in Bayern, da hat man nicht so Appetit, aber ein bisschen was essen mag man schon. Was würdest jetzt du heute machen?
Also ich würde mir heute machen, natürlich auch, sag jetzt mal der Saison geschuldet, ich würde einen kleinen Spargelsalat machen, ich würde ein bisschen über den Markt gehen, vielleicht gibt es ein paar Real, also schöne Pfifferlinge, und würde mir da ein paar Pfifferlinge kaufen und dann so eine kleine Vinaigrette mit den Pfifferlingen machen und einen Spargelsalat. Oder was auch immer gut geht, ist ein Gazpacho. Ist auch immer toll, erfrischt, sind viele Vitamine und ja, und immer gut Wasser trinken.
Immer gut Wasser trinken. Wir werden uns gleich unterhalten über deine kulinarische Kindheit und Jugend in Niederbayern, über den elterlichen Betrieb, wie du dich entschieden hast und wann du dich entschieden hast, Koch zu werden, wie die Lehr- und Wanderjahre waren und wo du jetzt am Schluss eigentlich so wahrscheinlich in deiner Mitte, deinem Leben und deinem eigenen Gasthaus Restaurant angelandet bist und sagst, das taugt mir so. Habe die Ehre, unsere Gästesendung heute zu Gast, Spitzenkoch Hans-Jörg Bachmeier. Aufgewachsen, auch kulinarisch, in Eckenfelden. Erzähl uns ein bisschen, wie war deine Kindheit und Jugend im tiefen Niederbayern, wenn ich das so sagen darf?
Ja, so tief ist Eckenfelden nicht. Also das ist schon an der Grenze zu Oberbayern, in der Nähe von Altötting und Mühldorf. Ja, meine Kindheit, die war halt also sehr vom Hotel und Restaurant oder Gasthaus meiner Eltern geprägt. Und ja, dann ist man halt, sage ich mal, von der Schule heimgekommen. Und dann hast halt mal irgendwo was zum Essen bekommen. Dann bist irgendwo geparkt worden. Und irgendjemand war dann schon da, der sich um dich gekümmert hat. Meine Eltern hatten dann natürlich weniger Zeit.
Die ist haben ja logisch. Das aufgebaut, gell?
Die haben das Ganze aufgebaut, ja.
Richtig. Kamen die aus der Branche, also hatten die mit Hotellerie, Gastronomie zu tun?
Also meine Mutter kam von einem Wirtshaus, von einem Gasthaus in Eckenfelden. Das hieß also damals Gasthaus Haberl. Und das war so auch, sagen wir, bis zum Schluss war das so ein Wirtshaus, wie man früher gehabt hat, also wo man seine Fuhrwerke untergestellt hat, also aus der Historie heraus. Und auf diesem Grundstück hat dann also mein Vater und meine Mutter zusammen erst ein Café, dann ein Restaurant und dann ein Hotel aufgebaut, so in den 50er, 60er Jahren.
Das war ja auch eine Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs. Ja, so und ich glaube, da haben viele Leute wirklich angepackt, im wahrsten Sinn des Wortes. Und die Menschen waren ja auch sicher dankbar, dass es wieder Möglichkeiten gab, wohin zu gehen, wohin zu fahren, wo einzukehren. Das war ja alles das Gesamtbild dieser Aufbruchszeit damals.
Ja, natürlich. Ich meine, nach dem Krieg, da musste alles neu aufgebaut werden. Und da gab es natürlich auch, so schlimm das vorher war, natürlich auch viele, viele Chancen. Ja. Mein Vater, der kam ja ursprünglich aus der Bäckerei und Konditorei. Und,
ja, aber also das passt schon, ja erst einmal so ein bisschen rein,
ja, in die Geschichte. So passt's, ja, so hat aber jetzt mit Restaurant oder mit einer Küche relativ wenig zu tun. Weil das ist ja alles mehr Vorbereitung. Der Bäcker, ne, der backt seine Semmeln in der Früh und dann werden sie tagsüber verkauft. Und im Restaurant ist es so, dass du schon täglich, Mittag und abends, je nach Öffnungszeiten halt auch präsent sein musst. Da musst du halt da sein, weil der Gast bestellt das Essen und dann muss das gekocht werden. Mhm. Also das ist dann schon eine gewisse Umstellung gewesen.
Mhm. Also ich würde aber mal meinen, dass wahrscheinlich er sehr viel Wert gelegt hat auf die Semmeln, die es in der Früh im Hotel zum Essen gab, zum Frühstück.
Hat er mit Sicherheit, ja, genau.
Ja, eben, ihr seid mitgelaufen, mehrere Kinder?
Ja, wir sind zu zweit, also ein Bruder, der ist 6 Jahre älter. Und ja, es gab also immer irgendwo irgendeine Beschäftigung, ob das jetzt ein bisschen ein Blödsinn war oder ob das Lausbubenstreich war oder sonst irgendwas. Wir hatten also immer gut zu tun und waren also immer ganz gut beschäftigt.
Aber habt ihr mithelfen dürfen, müssen, sollen? Wie war das geregelt? So wahrscheinlich, als man älter geworden ist, gell?
Ab einem gewissen Alter, wo du dann, meine Küche ist jetzt kein Spielplatz.
Na.
Ab einem gewissen Alter hat man dann schon einmal so, ich sage jetzt mal am Samstag und am Sonntag, wenn relativ viel los war, ist dann meinen Salatposten gemacht, was natürlich jetzt bei so einem Wetter, wie wir heute haben, nicht viel Spaß gemacht hat, weil deine ganzen Freunde, die waren alle im Schwimmbad und du warst dann, hast auch geschwitzt, aber in der Küche.
Mhm. Inwiefern hat es dich aber geprägt, dass du sagst, vielleicht wäre mein Lebensweg anders gelaufen ohne diesen elterlichen Hintergrund?
Also ich denke mal, dass was mich geprägt hat, war immer schon die Einstellung zum Produkt, die Liebe zum Produkt, und damals kam ja auch noch viel aus dem Garten. Also es ist natürlich auch bei den Bauern eingekauft worden, aber wir hatten da eine Verwandtschaft da in der Nähe von Wormanskwick und die hat also schon sehr viel Gemüse auch angebaut. Und das war schon eine Zeit, denke ich, die wahnsinnig wichtig war, auch für mich.
Mhm. Und was war denn kulinarisch so? Was sind da Erinnerungen? Also wenn jeder von seiner Kindheit erzählt, sagt er, oh, bei mir sind es die Blaubeernudeln von meiner Oma aus dem Böhmischen, die mich mein Leben lang begleitet haben seitdem, die ich nie wieder nachmachen konnte in dieser Qualität, wie sie es gemacht hat. Was war bei dir so, wo du sagst, das war Heimat oder das ist heute noch Heimat?
Also was mich immer sehr begeistert oder auch geprägt hat, das war die Küche auch von meiner Großmutter, mhm, weil die natürlich auch so alte Rezepturen, die waren ja nicht aufgeschrieben, sondern das ist einfach überliefert worden. Das ist von Generation zu Generation überliefert worden. Und da habe ich schon immer ganz gerne über den Kochtopf geschaut und was die da so macht. Und vor allen Dingen Geschmäcker, die sind so ein bisschen in mir hängen geblieben. Ob das jetzt ein ganz einfacher Milliramstrudel war oder ob das jetzt, was bei uns immer wieder öfter gegeben hat, das waren so diese Enten oder ein schöner Gockel mit so einem Füllknödel, also wo wirklich die ganzen Innereien auch mitverarbeitet worden sind. Und das heutzutage, seit 20, 30 Jahren, wo jeder sagt Nose to Tail, war damals selbstverständlich.
Ja, man musste, klar,
du hast, aus der Not geboren,
im wahrsten Sinn des Wortes, natürlich.
Alles verarbeitet. Ja. Und das glaube ich, ist in mir, das war mit das Prägendste in meiner Jugend. Und ich habe natürlich damals auch schon die Möglichkeit gehabt, ich meine, es gab mal einen Lachs, es gab auch mal Seezunge,
das war aber dem Hotel geschuldet, sozusagen, dass du natürlich mit solchen Produkten auch in Berührung gekommen bist.
Ja. Und durfte die natürlich dann auch mal probieren bin da ein bisschen anders aufgewachsen als vielleicht jetzt der normale Haushalt. Also da ist der Horizont, was die Kulinarik anbetrifft, schon ein bisschen größer gewesen als jetzt vielleicht bei meinen Freunden oder Bekannten. Obwohl die natürlich auch teilweise, wenn es mal irgendwas gab, da partizipieren durften. Mhm.
Und wann hat sich dann der Berufswunsch herausgebildet, zu sagen, das ist ein Weg, da möchte ich eigentlich auch weitergehen? Oder war das noch die Generation, wo die Familie gesagt hat, wir machen das, du musst irgendwie übernehmen und deswegen wird überhaupt nicht geredet, was du machst?
So in der Richtung war das auch, aber ich war schon immer ein bisschen ein kreativer Mensch und ich habe früher immer wahnsinnig gerne fotografiert auch und wollte dann irgendwann auch mal Fotograf werden, weil ich das faszinierend fand, wie man so, ich sage jetzt mal mit den Farben, mit das Auge schulen und natürlich auch dann in der Jugend die Mädels fotografieren und so weiter, ja, das kommt da ja alles mit dazu und das fand ich schon toll. Und habe dann diesen Berufswunsch auch mal geäußert, aber die Überzeugungskraft meiner Eltern war dann doch ein bisschen anders. Also erst war ich nicht so aufgeschlossen, dass ich jetzt da in die Küche gehe und Koch werde. Weil, wie gesagt, das sind andere Arbeitszeiten, das ist einfach ein komplett anderes Leben. Es ist wahnsinnig hart, aber auf der anderen Seite gibt es dir auch sehr, sehr viel. Und ich wollte eigentlich damals so mehr so ein ganz so normales Leben haben und nicht bis um 10, 11 Uhr auf Nacht in der Küche drin stehen. Aber wie gesagt, ich bin dann überzeugt worden und dann gab es irgendwann mal so im bayerischen Fernsehen, glaube ich, war das die 13 Gänge von Eckhard Witzigmann.
Das müsste dann Anfang der 80er gewesen sein oder Ende der 70er?
Ende der 70er, Anfang der 80er. War das, ja genau. Und das hat mich dann so gefesselt, also da hatte ich ja schon eine Lehre begonnen, aber trotzdem hat mich das dann so gefesselt, dass ich gesagt habe, das will ich auch mal können.
Es war halt der Koch damals, muss man sagen. Ja. War er einfach. Und wenn man so alte Sendungen sieht, auch bei ARD Retro oder Alpha, laufen solche Sachen ja immer mal wieder. Es ist fast ein bisschen rührend, wenn man, finde ich, mit dem, was wir heute doch die meisten von uns kulinarisch einfach wissen, was man selber macht, was man hat schon probieren dürfen und was man erlebt hat, wenn man sieht, was für ein Aha-Erlebnis die Speisen damals, die er gekocht hat und dann seinem Publikum serviert hat, die kam ja auch vor kurzem mal bis so eine alte Sendung gesehen, was das für ein Aha-Erlebnis war, was die Leute gesagt haben, ja, mei, was macht denn der, wie schmeckt denn das? Es war schon der Großmeister, ja, ja.
Ja, ich meine, Deutschland ist jetzt nicht unbedingt bekannt für Jahrhunderte alte Tradition von Kulinarik. Mhm. Und es hat schon damals einmal wachgerüttelt werden müssen, weil außer, sage ich mal, der Toast Hawaii, wo ich jetzt nicht unbedingt ein großer
gehabt, oder Jägerschnitzel oder? Und der Käseigel.
Und Käseigel und was weiß ich, was es da so alles gab. Also das war so das absolute Highlight der Kulinarik. Und der Herr Witzigmann hat halt dann wirklich Deutschland schon wachgerüttelt. Ja. Und mit dieser ganzen französischen Küche, die er dann hier nach München auch gebracht hat, das war schon... Natürlich auch mit Unterstützung vom Herrn Eichbauer, weil ohne den wäre das ja gar nicht gegangen.
Das darf ich kurz erklären. Der Herr Eichbauer ist der Patron, also das
Patron dem gehört Tantris des Tantris gewesen.
Und genau. Und
der ist leider letztes Jahr verstorben. Ja. Mhm. Und der hat halt das Ganze mitfinanziert und allein sein Glaube und auch sein Glaube an Herrn Witzigmann, glaube ich, war das Entscheidende, dass wir so aus dieser Wüste mal so ein bisschen erblüht sind.
Ja, ja. Also es war wirklich eine Inspiration für ein, zwei Generationen von Jungköchen damals. Und sagt sie nicht alle immer nur der Chef zu ihm? Ja. Der Chef. Der niederbayerische Spitzenkoch Hans-Jörg Bachmeier ist heute zu Gast in unserem Gästeratsch. Wir werden uns später ausführlich mit deinen schönen Rezepten in dem wunderbaren neuen Kochbuch befassen. Aber ich mag schon noch ein bisschen was aus der Vergangenheit hören, weil es so interessant ist. Also Witzigmann, der Großmeister, auch für dich damals als junger Koch eine Inspiration. Was ist da los im Tantris? Da war er ja, bevor er dann in die Oberschiene gewechselt ist. Und dann bist du aber selber dann ins Tantris gegangen. Da war aber dann schon der Herr Winkler da, gell?
Zu der Zeit war schon der Herr Winkler da. Ja, ich meine, also Witzigmann ist er 78 oder 79 schon in die Aubergine. Und ich war, wann war ich denn? 88, 89 war ich im Tantris, also 10 Jahre später. Also ich wollte erst zu Witzigmann, aber das war damals fast unmöglich.
Wie war denn das Auswahlverfahren? Ich meine, da wollten viele hin. Also wie ist man denn da zum Zuge gekommen sozusagen? Was musste man denn da beweisen oder vorlegen oder vorkochen?
Also ich sage jetzt mal, Bewerbungen zu schreiben war im Endeffekt... Für die Mülltonne. Ja. Also du hast halt versuchen müssen, es ist nicht so wie heute, dass heute sucht ja jeder verzweifelt Mitarbeiter. Damals war es einfach so, das gab es im Überschuss und wenn du was werden wolltest, dann musstest du einfach bei diesen 2, 3 Großen gewesen sein. Und Tantris war halt einfach, durch einen Bekannten von mir bin ich dann da reingerutscht. Und da war ich größtenteils ja auch im Service. Das war so diese Tür. Aber ich muss ehrlich sagen, das war durch den Peter Kluge, der damals Restaurantleiter war, das war eigentlich fast noch wichtiger als die Küche.
Das glaube ich sofort.
Weil ich damals gelernt habe, erstens einmal, wie ist das Zusammenspiel zwischen Service und Küche? Wie bewegt man sich im Service? Weil der Koch, der ist ja mehr so, im Niederbayern sagt man so ein bisschen ein Hagelbuchener. Ne? Also das nicht so wie heute, dass man
die Honneurs macht am Tag, an der Tafel.
Da rausgeht und sich auch mit den Gästen unterhält. Ja. Und ich sage jetzt mal auch, du hast einfach gelernt, wie du dich so zwischen den beiden Welten bewegst. Und das habe ich wirklich dem Peter Kluge zu verdanken. Das war für mich immens wichtig. Und und dann ging es halt weiter Richtung Küche und dann wollte ich in die Aubergine. Und ja, das hat dann selber im Restaurant leider Gottes nicht so hundertprozentig geklappt, weil damals war so ein Vorfall, den will ich aber jetzt nicht näher erörtern. Ja, und dann bin ich zum Schubeck. Und da bin ich dann 2 Jahre lang gelandet.
In Waging direkt.
In Waging, direkt in Waging, ja.
Das war ja auch eine der großen Adressen in Bayern, meine Güte.
Ja, super Adresse, natürlich. Vor allen Dingen, wer da alles gearbeitet hat zu dieser Zeit. Norbert Niederkofler war da, der Joachim Gradwohl. Ja. Wirklich, das waren also ganz, ganz große Namen. Norbert Niederkofler in der Zwischenzeit, also der 3-Sterne-Koch in Südtirol.
Ja.
Oder nicht nur Südtirol, Italiens. Und wie gesagt, das war schon sehr anstrengende Zeit, sage ich jetzt
mal. Auf jeden Fall.
Ja.
Und wenn du jetzt das in der Rückschau, man versteht ja auch manches in seinem Leben, finde ich immer in der Rückschau ein bisschen besser, wenn man sagt, das war damals wichtig, dass ich es gemacht habe. Ich habe es zwar nicht begriffen im Moment, aber im Nachgang weiß ich, dass es gut war. Oder auch im Nachgang weiß ich, dass es schlecht war. Warum war die Zeit prägend für dich? Was hast du für dich mitgenommen? Was hast du da gelernt, wo du sagst, das ist bis heute, gehört das zu meinem Credo, zu meinem kulinarischen?
Inwiefern jetzt?
Ich meine von der Küche her, dass du sagst, die Genauigkeit oder das ist auf Leistung abrufen, auf den Punkt. Also was war das, wo du sagst, es war wichtig für mich zu lernen, für meinen weiteren Lebensweg?
Ich glaube, dass alles wichtig war, also jede Station. Weil jede Station dich anders geprägt hat. Wie gesagt, ich durfte dann ja auch sehr intensiv mit dem Herrn Witzigmann zusammenarbeiten über Jahre. Also wir haben also viele Projekte gemeinsam gemacht. Wir haben zum Beispiel ein Kochbuch gemeinsam gemacht mit Tim Melzer, 2 Köche, ein Buch. Und da habe ich das erste Mal eigentlich so mal richtig reinschnuppern dürfen, wie so eine Buchproduktion funktioniert. Und ich habe dann für den Chef natürlich auch verschiedene andere Produktionen auch immer gemacht. Damals noch mit dem Witzigmann Palazzo. Wir haben gemeinsam so eine Menüentwicklung. Die fand damals, als ich noch den blauen Bock hatte, fand es damals da alles statt. Und wie gesagt, ich hatte da die Gelegenheit, mit ihm sehr, sehr intensiv und sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten. Und das war natürlich auch eine sehr prägende Zeit, weil ich ihn als Mensch und als Chef einfach unglaublich schätze.
Und dieses punktgenaue Arbeiten, dieses, was halt in der Spitzenküche so vorausgesetzt wird, dass jeder genau weiß, was er machen muss, wann er machen muss, wie er es machen muss, ich glaube, das hilft auch in einem, in Anführungszeichen, normalen Gasthaus wahrscheinlich weiter. Wenn man sagt, ich koche nicht auf 3 Sterne, aber ich koche auf einer sehr guten Ebene. Und da weiß ich auch, wie es gehen muss.
Fertig. Das ist immens wichtig, weil erstens einmal die ganzen Garzeiten, du hast ja unterschiedliche Garzeiten von den Produkten, die du auf dem Teller hast. Das musst du intus haben, das musst du wissen. Das ist eine Sache, die kannst du jetzt nicht auf 2 Tage lernen, sondern die steht auch nicht in einem Kochbuch, sondern das ist einfach das, was du... Das ist deine Erfahrung, das ist dein Schatz, das ist dein Wissen. Und heutzutage wird die Küche ganz anders zelebriert. Also wenn ich jetzt 3-Sterne-Küche von damals anschaue und die 3-Sterne-Küche von heute anschaue, das sind ja Welten. Damals anrichten natürlich, ja, aber das ist ein Bild auf dem Teller gezeichnet worden. Heutzutage ist es mehr so ein Baukastensystem, ein Blütchen da ein bisschen was und dann so eine kleine Tartlet-Form, dann kommt eine Füllung rein und dann kommt noch eine Füllung rein. Das sind geschmackliche Komponenten, die ausgetüftelt worden sind bis zum geht nicht mehr und dann natürlich auch ausprobiert sind bis zur letzten Perfektion. Und du hast ja heutzutage in einem 3-Sterne-Laden hast du nur noch ein Menü.
Richtig.
Bei uns gab es damals
jeden Tag was
à la carte, jeden Tag was, nicht nur jeden Tag, sondern Mittag und Abend so ungefähr was
genau.
anderes.
Ja.
Genau.
Das, und da wird an einem Menü gefeilt, gebastelt,
bis man sagt, es ist die Perfektion.
Und dann, ich glaube auch, dass das heutzutage nur noch so laufen kann, weil es eben so detailverliebt ist, dass die ganze Truppe genau wissen muss, also jeder muss wissen, genau was er macht. Da darf nichts mehr abweichen, nee, nach oben und nach unten. Und der Gast, der kommt, der weiß das ja. Der sagt dann vielleicht, der macht doch das Tolle, da habe ich doch im Fernsehen gesehen oder im Kochbuch gesehen oder irgendwo gesehen. Und genau das will ich haben, und zwar genauso.
Das ist mehr zu vergleichen, ich sage jetzt mal, wie wenn du in ein Theater gehst. Du weißt ganz genau, was passiert im ersten Akt, im zweiten und im dritten. Und da freust du dich drauf und du weißt, was passiert. Und dieses Wissen, das nimmst du natürlich ins Restaurant mit und dann beißt du da auf deine verschiedenen Happen, die du da bekommst, und bist natürlich restlos begeistert oder auch nicht. Ich meine, es gibt ja auch welche, die polarisieren sehr, aber im Großteil würde ich mal sagen, die lassen sich nicht auf Experimente ein, sondern sind also wirklich auch geschmacklich so auf 100%, das ist Wahnsinn.
Und das ist nichts für jeden Tag.
Nein, das ist nichts für jeden Tag.
Das ist, wie gesagt, ein großes, durchorchestriertes Spektakel, was ja auch seinen Preis hat. Und das könntest du jetzt nicht jeden Tag wiederholen. Das würde auch keine Freude machen, sondern das macht man zu einem besonderen Anlass einmal, zu einem besonderen Geburtstag, zu einem besonderen Feier. Jetzt wird es aber interessant. Das ist die eine Richtung, die sich in der Gastronomie, in der hohen, besseren Gastronomie entwickelt hat. Und die andere Richtung ist eigentlich die, auf der du vielleicht im Moment mehr daheim bist, nämlich zu sagen, gute Genuss, der bayerische Genuss, der schlichte Genuss, gern mit ein bisschen einem Twist, aber bei dir kriegt man halt einfach auch ein saugeres Fleischpflanzerl. Punkt. So.
Genau.
Und das wird wieder gesucht.
Und das gibt's immer. Das
gibt's
immer.
Ja.
Und mir geht's ums Essen.
Ja.
Mir geht's einfach darum, dass ich dem Gast auch die Freiheit lassen möchte, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, dass das Essen im Mittelpunkt steht. Also wenn ich sage, ich will jetzt ein Schmorgericht, ein Gescheites, dann weiß der Gast oder die Leute, können es zu mir kommen, das steht also zu 99% immer, es gibt es immer, nicht auf der Karte, weil ich arbeite sehr viel mit einer Tafel, weil ich ein bisschen spontaner geworden bin natürlich auch, weil ich frisch einkaufe, immer so 2-3 Mal in der Woche. Und halte mich auch sehr an die Saison. Also bei mir gibt es das ganze Menü nicht das ganze Jahr über, sondern bei mir gibt es also immer wieder was Unterschiedliches, was anderes. Jetzt zum Beispiel im Moment haben wir wieder ein schönes Reh drauf, dann gibt es natürlich Spargel. Dann haben wir gestern einmal kurzfristig geswitcht mit der Suppe. Da gibt es also, wie ich anfangs schon gesagt habe, gibt es jetzt einfach mal eine Gazpacho oder einen schönen frischen, jungen Spargelsalat. Und das sind halt lauter so Sachen, auf die ich unglaublich Wert lege. Und nochmal, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist das Produkt. Ich kaufe genauso ein wie meine großen Kollegen.
Mhm.
Ich kaufe die gleichen Produkte. Ich bezahle das gleiche Geld. Und für mich ist es die Nachhaltigkeit wahnsinnig wichtig. Für mich, wie gesagt, ist die Regionalität auch sehr, sehr wichtig. Ich möchte aber auch die Kirche im Dorf lassen, weil, wie gesagt, es seit über 100 oder 150 Jahren gibt es bei uns schon einen Steinbutt und eine Seezunge zu kaufen. Und es sieht man auch in diesen alten Kochbüchern, ob das alte Regensburger Kochbücher sind oder so alte Kochbücher noch von den Haushälterinnen hier, von den besser gestellten großen Familien hier in München auch. Und ich finde, sowas darf auch sein. Es soll nicht überhand nehmen, aber es ist einfach ein unglaublich gutes Produkt.
Dann reden wir mal über die bayerische Küche, der du dich ja doch letztendlich mit Leib und Seele verschrieben hast. Es ist schon eine schöne Küche, gell?
Was ist bayerische Küche?
Ja, was ist bayerische Küche?
Die Frage stelle ich mir eigentlich täglich.
Okay.
Weil bayerische Küche, denken ja viele, das ist ein Schweinsbraten.
Ja, und ein Knödel.
Ein Knödel.
Und dann haben wir es schon.
Dann vielleicht noch, ich sage jetzt einmal, eine gefüllte Kalbsbrust.
Aber ein Böfflamott, oder?
Böfflamott können wir auch noch mit dazu tun, ja. Aber die bayerische, ich sage jetzt mal, diese bayerische Küche, es gab ja Land.
Ja.
Und die ganzen Bauernhöfe, also wie die damals gekocht haben, das war ja eine, ich sage jetzt mal, eine Ernährung für wirklich hart arbeitende, körperlich hart arbeitende Menschen. Also da hast du ein paar Knödel gebraucht, weil sonst hast du da mit deinem Pflug nicht aufs Feld gebracht.
Und ein Gesächt vielleicht. Und wenn es gut gelaufen ist, ein Gesächt, ja.
Das war ja aber alles dem geschuldet über den Tagesablauf. Mhm. Ja, da ist halt noch daheim geschlacht worden. Und da gab es dann auch das Schlachtessen, was ja gleich nach der Schlachtung war. Da gab es dann eine Blutwurst, da gab es eine Leberwurst. Und peu à peu wurden halt dann die Sachen, wie zum Beispiel der Holz, der ist dann eingesurt worden, da ist er gereichert worden, damit er haltbar ist, und das ist alles dann Richtung Herbst sowas gemacht worden auch, damit über den Winter dann auch immer wieder ein Fleischvorrat da war. Kartoffeln waren sowieso Lagerware, was ist Sellerie,
Kohl war da.
Kohl und so weiter, das war ja alles da. Und dadurch ist eigentlich diese Landküche entstanden. Was man heutzutage unter diesen Landgasthäusern weiß, ist ja so, das ist eigentlich eine Stoddererküche.
Jawohl.
Das ist alles, ich sage jetzt bei diesen höher gestellten Familien, die haben eine Haushälterin gehabt. Und die hat halt gekocht und die hat sich natürlich auch an andere Rezepturen gewagt. Und dann ist es auch losgegangen zu reisen mit den Kutschen. Und die Kutschen sind dann auch aus der Stadt rausgefahren und dann gab es eben auch diese Poststationen. Und in den Poststationen wollten die Leute natürlich auch was Gescheites zum Essen haben. Und dadurch sind also immer mehr von diesen Köchinnen oder von der Erfahrung dieser Köche und Köchinnen raus aufs Land gekommen. Und somit gab es dann auch diese Landgasthäuser. Und dann ist dann auch diese qualitativ hochwertigere Küche in den Landgasthäusern entstanden. Das ist nicht aus dem Bauernhof raus, sondern das war schon von der Stadt her. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und deswegen sage ich, ich hinterfrage mich immer wieder, was das ist. Da gibt es ja die klassische Münchner Küche, die ich ja sehr, sehr liebe. Ob das jetzt erschien.
Ja, ist eine Innereienküche eigentlich auch, gell? Ja. Wie in Rom auch. Ja.
Das ist eine Innereienküche, genau. Und du hast halt dein Lüngerl, du hast deine Nierndeln, du hast deine Leber. Und da gibt es so irrsinnig viel. Und ich finde es so wahnsinnig schade. Erstens einmal gibt es es nicht mehr. Es kocht da fast keiner mehr. Es ist auch das Wissen, wie man mit diesen Produkten umgeht, fast nicht mehr da, weil das steht halt nicht in Google und die KI weiß es halt auch nicht oder nur teilweise, weil die auch nur aus dem Internet gefüttert wird. Und, aber wie man wirklich sowas zubereitet, das muss man lernen.
Ja.
Das muss gemacht haben. Wie ein gescheites Lüngerl geht, das musst du lernen.
Jawohl.
Und wie gesagt, das sind Sachen, die immer wieder verloren gehen. Und das ist halt auch etwas, was mich auch wieder umtreibt und beschäftigt, dass ich sowas im Fernsehen, das ist ja immer ein bisschen schwierig, auch wie du das bildlich darstellen kannst. Mhm. Ja, dass die Leute dann nicht sagen, oh Gott, nein, das ist ja Leber oder das ist ein Nirndl, das mag ich nicht und da schreibt man gleich gar nicht ein. Das musst du auch immer alles abwägen. Aber sowas kann man natürlich auf der anderen Seite wieder in einem Buch machen.
Mhm.
Und deswegen finde ich auch diese Bücher immer wieder wichtig, weil da machst du nicht einen Rechner auf und klickst da rein, sondern ich finde es einfach wichtig, dass du
das
irgendwas
schön,
zum Blättern hast.
Das ist schön, zum Blättern und zum Anschauen,
genau.
Und die Bilder dazu. Ja, nee,
genau.
Das ist schön.
Das ist für mich dann immer auch wichtig. Und noch mehr auf die bayerische Küche zum Zurückkommen. Ja. Leider Gottes, wie gesagt, meistens sagen sie, es ist ein Schweinsbraten. Ein Schweinsbraten ist was Hervorragendes, ja, wenn er gut gemacht ist.
Werden wir nächstes Rund drüber reden, wie man Schweinsbraten gut macht.
Aber wie gesagt, da gibt es ja auch unterschiedlichste Möglichkeiten und da kann man sich ja auch wieder weltweit inspirieren lassen. Ja, das sind zum Beispiel die Chinesen oder die Japaner sind da auch mit Schwein unglaublich kreativ, was man damit machen kann. Und warum soll man sowas nicht auch
aufnehmen
bei uns und auch das ist für mich dann eine bayerische Küche.
Ja, wie gesagt, wichtig ist, wo die Produkte herkommen. Dass die vielleicht nicht um die halbe Welt transportiert worden
regional,
sind, sondern regional erzeugt worden sind.
Genau, das ist mir wichtig.
Ja, ja. Und du hast ja auch in deinem Kochbuch das so gemacht, das sind auch Textbausteine zwischen den Rezepten. Und da stellst du zum Beispiel eine junge Metzgerin vor, Metzgermeisterin
genau,
vor.
Genau, ja. Die haben eine ganz, ganz tolle Zucht von Charolais und Limousin. Rindern, da in Biburg. Biburg ist es. Mhm. Und wie gesagt, ich finde die wahnsinnig wichtig, was die machen. Das hat der Vater ja mit aufgebaut. Der hat also in Argentinien auch eine Fleischzucht gehabt, also im Laufe der Zeit. Der war halt Südamerika-Fan und hat dann also auch diese ganzen Katzen mit hier rübergebracht. Und die Familie hat dann hier diesen Hof, den Braumüller Hof, dann gegründet und wie gesagt, das ist, die haben teilweise Rassen auch gekreuzt mit dem Limousin und mit dem Charolais und haben eine unglaublich gute Fleischqualität und das hat mich schon sehr, sehr begeistert. Aber nicht nur Fleisch, ich meine, es geht ja auch ums Gemüse, es geht ja auch um eine Kartoffel,
um einen guten Fisch,
ja, das sind also lauter so Sachen, die muss man suchen und die muss man auch finden. Und das ist mir unglaublich wichtig. Und auch das ist bayerische Küche. Ja. Egal, ob ich es jetzt mit Einflüssen anderer Länder oder anderer Kulturen zubereite, das ist für mich schon essentiell, weil sonst wird es
ja
fad.
Ja, du hast zum Beispiel, aber ich habe vorhin schon gesagt, du hast ab und zu gern so einen kleinen Twist dabei. Du machst zum Beispiel einen bayerische Ramen oder Fritto Misto Bavarese. Ein paar ganz spannende Sachen sind da rezeptiert in deinem Buch.
Ja, das war ein Gag, das Fritto Misto.
Ah komm, ich habe mich so gefreut, wo ich es gesehen habe. Das ist doch mal eine Nein, Idee.
Das war ein Gag, das war mehr mit dem Wiener Würstel, das sie auftrat wie ein Oktopus. Und das war mehr ein Gaudi, aber mit dem Augenzwinkern.
Wir unterhalten uns nach den 11 Uhr Nachrichten weiter. Ihr dürft vorstellen, wir nehmen uns aus verschiedenen Abteilungen von einem schönen Buch, jeweils vielleicht eine Vorspeis, vielleicht ein Fleisch- und Fischgang, ein Nachspeis und werden uns ein bisschen unterhalten.
Du stellst dir das zusammen,
ideal,
auf was du Lust
hast. Da stelle ich mir das jetzt zusammen, genau.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns geht's heute um Essen für Leib und Seele. So heißt das neue Buch von unserem heutigen Gast, von Spitzenkoch Hans-Jörg Bachmeier. Sie kennen ihn aus dem bayerischen Fernsehen. Da kocht er ja all diese wunderbaren Sachen. Und so ein Best-of, wenn ich das mal so sagen darf, hat er in seinem neuen Kochbuch zusammengefasst. Und wir sind gerade dabei und suchen uns ein paar schöne Sachen raus. Ich würde sagen, Hans-Jörg, machen wir eine Vorspeis, einen Fleischgang, einen Fischgang, eine schöne Nachspeis. Und du gibst uns ein bisschen Tipps dazu, worauf wir achten müssen. So, dann legen wir los mit einer Vorspeise. Was machen wir?
Du hast ja ausgesucht, hier die gebeizte Lachsforelle, asiatisch. Das ist das, was ich ja vorher auch erwähnt habe.
Ja, du gesagt, dass ich darf ein gern bisschen
so über den Tellerrand rausschauen. Und wie gesagt, ich mache die wahnsinnig gerne so, weil die ist also so ein bisschen asiatisch gebeizt, also mit Korianderblättern und mit Dill und Korianderwurzel, ein bisschen Zitronengras. Und das verträgt sich also wirklich auch mit unserer heimischen Lachsforelle. Lachsforelle an sich gibt es ja eigentlich gar nicht.
Na.
Ja, das ist eine Regenbogenforelle.
Richtig.
Und die durchs Futter einfach mehr so in die Richtung Lachs von der Farbe her geht. Aber die Regenbogenforelle an sich ist sehr, sehr geschmackig. Es ist ein sehr, sehr gutes Fleisch und ein festes Fleisch für einen Salmoniden und eignet sich also wirklich fantastisch zum Beizen oder auch zum Rohessen.
Das
also
Beizen ist ja quasi ein Garvorgang.
Ist ein Garvorgang, ja.
Es macht was mit dem Eiweiß.
Genau. Mhm. Das Eiweiß wird umgewandelt und du hast dann praktisch durch das Salz, wird es ja haltbar gemacht. Und dann ist noch Zucker mit dabei und durch diese ganzen Gewürze hast du dann auch eine wunderbare Konsistenz. Du hast dann ganz einen leichten Biss und dann diese schönen asiatischen Aromen dazu. Und da passt natürlich auch ganz toll so ein Zuckerschotensalat und den kann man ein bisschen verfeinern mit Radiesel. Also man kann ja spielen mit den Aromen.
Ist halt
und
schön, was auch für heiße Tage. So
genau,
was,
und ein wunderbares Gericht. Das ist natürlich auch toll. Leicht, und was ich dann immer noch gerne dazu mag, sind so rote Zwiebeln. Die kannst du ja auch schön einlegen. Also nimmst du 10% Salz von der Menge her, dann Zucker mit dazu, dann gibst du ein bisschen Wacholder, Piment, Senfkörner, lässt aufkochen, lässt ungefähr eine halbe Stunde ziehen und dann kochend heiß über die Zwiebeln. Also die musst du natürlich vorher schälen und dann schneiden. Und dann gießt es drüber und lässt es dann einmal aufkochen. Dann kriegen die so eine ganz tolle violette Farbe, so ganz kräftig. Und dann lässt das ziehen, tust das in ein Glas rein und lässt die dann so dunkel, also 1 oder 2 Tage lang stehen, kühl und dunkel. Und dann hast du so gepickelte Zwiebeln, die auch so ein ganz tolles, würziges Aroma haben. Und auch diesen Sud, den kannst du dann hernehmen, um zum Beispiel einen Salat zu marinieren. Und das passt also auch ganz, ganz toll mit den Radieseln und mit diesen roten Zwiebeln. Und das macht so richtig Lust. Du hast so eine Säure, du hast eine Süße und dann der Fisch mit dazu. Ach, das ist herrlich.
Das ist schon auch interessant, gell, dass wir was als gut empfinden, wenn möglichst viele unserer Geschmackssinne angesprochen werden.
Ja, dann das heißt dann neudeutsch das. Umami.
Umami. Stimmt, haben wir gelernt. Heute sagt man Umami.
Heute sagt man Umami. Früher hat man gesagt, es schmeckt einfach saugut.
Das stimmt. Das klingt schon mal sehr gut. Dann hast ein Reh. Reh passt ja jetzt auch. Maibock. Noch
Reh,
sind wir im Mai.
Reh mag ich wahnsinnig gern.
Ja, ist ein tolles Fleisch.
Ganz tolles Fleisch. Also ich bin jetzt kein ganz großer Freund vom Rehrücken zum Beispiel, obwohl er natürlich ein super...
Warum?
Weil ich lieber kurz gebratenes aus der Keule mag. Mhm. Weil es ein bisschen mehr Biss hat, weil es ein Muskel ist. Da kannst du also die Unterschale, das Frikando kannst du hernehmen, du kannst die Oberschale hernehmen, du kannst die Nuss hernehmen. Also das geht alles wunderbar zum Kurzbraten und hat einfach ein ganz, ganz intensives Aroma. Der Rehrücken ist mehr so was das Elegante. Ja. Aber ich mag es mehr so mit Charakter, mit so ein bisschen Ecken und Kanten und deswegen mag ich mehr so die Sachen aus der Keule. Und was halt auch schön ist, unter der Keule hängt das Haxerl. Und das kann man rausschneiden und dann kannst du das schmoren über Stunden. Und da ist natürlich unglaublich viel Kollagen mit drin. Und das hat so ein ganz tolles Mundgefühl. Und dann, wenn du hier zum Beispiel so eine Petersilienwurzel mit dazu machst, so schönes Petersilienwurzelpüree, du kannst ein paar Petersilienwurzelchips mit dazu machen und dann, was ich immer schön finde, die Kombination Reh und Real. Also Real seiner Pfifferling, wie man bei uns in Bayern sagt. Und das passt halt wirklich dann ganz toll. Und durch das Schmoren hast du natürlich auch eine sehr intensive, klassische Soße mit dabei. Und
also das Kollagen schmort sich ja dann rein in die Faser und macht das Ganze ja dann am Mürbe.
Es
ist, wie wenn man eine Schulter macht zum Beispiel, oder? Von einem Rind. Da ist ja auch diese Sehnen, die da drin sind, die verkochen sich ja in Anführungszeichen. Genau. Und das macht ja dann das so saftig.
Das macht es richtig mürbe und saftiger, genau.
Wo kriegst du dein Wild her?
Aus Niederbayern. Also früher hatte ich einen Jäger, der mir das immer geschossen hat und dann auf Zeiten gelegt hat. In der Zwischenzeit macht es ein Lieferant von mir draußen, der Franzl Riederer. Gutshof Polting kennen viele wahrscheinlich durch Slam. Und wie gesagt, das ist eine ganz lustige Geschichte auch, weil ein Franzl, der kennt mich seit Geburt, glaube ich, und ich ihn nicht, weil er ist ein bisschen älter wie ich. Aber wie gesagt, der Franzl, der hat immer schon irgendwo stattgefunden bei uns und sein Onkel war mein Kinderarzt. Mhm. Und da gab es also auch schon so familiäre Beziehungen und da beziehe ich also heute noch Lamm und er hat auch einen ganz tollen Fischzüchter. Da bringt er mir immer so Saiblinge, Lachsforellen und das alles mit. Wie gesagt, das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich das wirklich dann alles eben auch aus der Region beziehe. Mhm.
Kriegt man natürlich auch bei einem guten Metzger. Also wir haben auch Metzger, die natürlich immer wieder Wild anbieten. Also sind immer alles da, das ist ja ganz klar.
Und vor allen Dingen Wild ist ja auch eines der gesündesten Lebensmittel oder Fleischstücke, die du auch haben kannst. Ich meine, das Reh hat keine Spritzen gekriegt, da ist keine Antibiotika verfüttert worden, gar nichts, sondern das ist also ganz natürlich aufgewachsen und wird auch dann natürlich eben aus dem Bestand rausgenommen. Es ist ja nicht so, dass das blind geschossen wird, bloß dass wir was zum Essen haben, sondern das wird bewusst rausgenommen aus dem Bestand, weil es einfach auch wichtig ist, dass das Gleichgewicht gehalten wird.
Und was machst du mit dem geschmorten Haxerl? Was machst du da dazu? Nimmst du auch eine Frucht dazu mit als Kontrapunkt?
Du kannst eine Birne mit dazu nehmen, was auch immer schön ist. Quitte, was immer gut passt, sind Preiselbeeren. Mhm. Also da bist du vollkommen frei. Und was auch ganz, ganz toll ist, zu Wild zum Beispiel jetzt halt im Sommer Kirschen.
Ja, das stimmt, Kirschen.
Kirschen.
Stimmt.
Jetzt, die Säure, sagst,
das
die
kann
Süße
man sich sofort vorstellen. Ja.
Und kannst ein bisschen mit Honig kombinieren. Also das schmeckt
wunderbar.
Unglaublich gut.
Ja. Dann machen wir mal weiter in unserer Rezeptsammlung.
Ein Fischgericht.
Du arbeitest ja natürlich logischerweise viel mit heimischen Produkten. Ein Zander ist drin, Forellen sind drin, sowas ist alles drin. Ja.
Also was für mich typisch bayerisch ist, obwohl es sich vielleicht gar nicht so anfühlt, ist das Hechtenkraut. Und das war ja eines der Lieblingsgerichte von König Ludwig und das hat er ja unglaublich gerne gegessen. Und der Hecht hat ja sehr viele Gräten.
Ja, hat er.
Und der König Ludwig hat ja ein kleines Zahnproblem gehabt. Ja. Und deswegen hat man den Fisch, also den Zander, klein geschnitten und hat den also mit dem Sauerkraut verkocht. Damit die Gräten sich praktisch so, oder das Sauerkraut sich ein bisschen um die Gräten legt und er das dann ohne viel zu kauen gut runterschlucken hat.
Schlau,
und deswegen ist dieses Hechtenkraut entstanden. Ich fand aber das Gericht an sich wahnsinnig interessant, weil es ja auch im Elsass mit Schukrut, Fisch und Sauerkraut eine ganz große Historie hat.
Schukrut Royal, da legen sie ja sogar Austern drauf
und Garnelen. Ja, genau, richtig. Und dann habe ich mir gedacht, damit man weniger Gräten hat, können wir ja ein bisschen was vom Zander machen. Und das geht ja auch dann, sage ich mal, von Nose to Tail. Also du hast dieses wunderschöne Filet vom Zander. Und dann hast du ja hinten das Schwanzstückerl, das kann man dann wegschneiden. Und von vorne den Anschnitt, den kann man auch wegschneiden. Und dann hast du nur in der Mitte eben dieses tolle Filet. Und aus diesen Abschnitten, nicht negativ, diese Abschnitte, machst du eine Farce. Also das ist 1:1, ist es Fischfleisch und Sahne und dann tust du ein bisschen Dill mit dazu, schmeckst es schön ab und machst eine tolle Farce und diese Farce spritzt du dann auf dieses Filet vom Zander drauf und dann hast du dein Sauerkraut, das verkochst du erst mit ein bisschen Creme Fraiche und ein bisschen Sahne, damit du eine schöne fette Konsistenz auch hast, also Fett nicht auch negativ gemeint, sondern ganz einfach nur eine geschmackige Konsistenz hast und dann setzt du den Fisch in einen Topf, auf das Kraut drauf und machst einen Deckel drauf. Und da drin schmorst du den Fisch. Und dann gibt der Fisch Aroma an das Sauerkraut ab, das Sauerkraut gibt Aroma an den Fisch ab und dann hast du ein herrliches Gericht, alles in einem Topf. Wenn du Kartoffeln dazu machst, dann musst du die Kartoffeln natürlich auch extra kochen, aber die kann man dann im Endeffekt auch noch mit in den Topf reintun, um die dann wieder zu erwärmen. Das dauert ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten. Und wie gesagt, das ist für mich ein ganz, ganz, ganz tolles Gericht.
Machst du sowas manchmal in deinem Restaurant? Bietest du solche ausgesuchten Schmankerl an?
Ab und an mache ich sowas. Ich habe eine sehr kleine Küche.
Ja, ja.
Ich habe nur 4 Herdplatten und einen Grill. Also das ist nicht viel. Und wenn du dann 25, 30 Gäste bekochst, dann wird es schon manchmal
dafür geht's logistische
Herausforderung.
Aber für eine kleinere Gruppe.
Aber für eine kleinere Gruppe und sowas kann man das natürlich alles machen.
Ah, das klingt aber wunderbar. Nachtisch, mein Thema immer. Also es ist ja so, es fällt auch in diesem Buch, fällt mal der Begriff Soul Food, der Neudeutsche, also Seelenessen. Und ein Seelenessen, finde ich, ist alles, was man eben mit guten Gefühlen verbindet, mit Heimat verbindet. Und man sagt, das ist meine Kindheit, meine Jugend, das hat Oma kocht, das hat Mama kocht. Also was einem Emotionen auch gibt beim Essen. Und da, finde ich, gehören die Nachtische schon auch immer mit dazu. Gell?
Ja, freilich gehören es dazu. Ich meine, das ist das, was einen glücklich macht.
Ein Milliramstrudel, Kaiserschmarrn, sowas muss schon sein.
Als ich das Buch fotografiert habe.
Ja. Hast du die Fotos selber gemacht?
Ja.
Wow.
Also ich habe einen Fotografen. Aber
aber du hast gesagt, wie es klar.
Ja, ja. Nein, alles, jedes Gericht in diesem Buch, in all meinen Büchern, das ist jetzt das fünfte. Jeder Teller wurde von mir gekocht und angerichtet.
Das ist kein Fake dabei sozusagen. Mhm. Ja. Also als du das Buch
fotografiert hast? Das kannst du alles essen. Also bei mir ist wirklich das alles Natur. Das hat mir zum Beispiel auch der Witzigmann mitgegeben.
Ja.
Und das war auch mal ein Spruch, ich weiß nicht, was das war, keine Ahnung, hat er gesagt, da fehlt noch Salz. Habe ich gesagt, Chef, das ist fürs Foto.
Da ist er laut geworden. Da ist er laut geworden, stimmt's? Wir kochen nicht fürs Foto, das muss man essen können.
Genau.
Ja, genau, recht hat er.
Weil das sieht man.
Ja. Du, fangen wir doch mal vielleicht mit einer Sache an, die ich überhaupt nicht kannte, ein Gericht aus deiner niederbayerischen Heimat, Schuxen.
Die Schuxen,
was sind
das
Schuxen?
Ist ein Armaleidessen. Das sind zwei verschiedene Mehlsorten, dann mit Sauerteig verrührt, ein Schmand mit dazu und dann rausbacher.
Schmeckt süß?
Schmeckt super, ja.
Süß.
Ja, also du kannst so süß und salzig so machen. Du kannst süß oder salzig machen, du kannst ein Greiherz drauflegen im Endeffekt, genauso. Du kannst es aber, wie gesagt, das ist ein Schmalzgebäck, das ist rausgebacken. Und du kannst aber genauso auf süß machen, so mit Apfelmus und das schmeckt super. Also ich mag das total gern.
Guck mal, du hast einen Milliramstrudel gerade aufgeschlagen.
Genau, das wollte
komm,
ich
das wollte man doch jetzt
genau,
ein bisschen vertiefen, den Milliramstrudel.
Ja, wie gesagt, als ich die Bilder gemacht habe für das Buch, habe ich einen Milliramstrudel gebacken und klar, ich habe halt bloß fürs Foto was braucht und den Rest haben wir dann im Lokal verkauft. Und seitdem muss ich ihn auf der Karte haben.
Ach, die Leute begehren ihn und fordern ihn ein. Ja?
Genau.
Selber schuld.
Ja.
Und wie machst du? Magst du ein bisschen was verraten?
Ja, nein, das ist ein uraltes Rezept auch. So Richtung meiner Großmutter auch. Und was ist denn dabei? Also Strudelteig selber machen ist einmal ganz, ganz wichtig, weil der schaut einfach anders aus. Und der schmeckt auch anders.
Da trauen sich ja schon viele immer noch
dran. Ja, aber das ist ja nicht schwer. Du brauchst ein Mehl, du brauchst ein Ei, du brauchst ein Öl und ganz wichtig, nicht nur lauwarmes, sondern fast heißes Wasser. Weil dadurch aktivierst du das Eiweiß im Mehl und wenn es ein gescheites Mehl ist, was ja heutzutage auch nicht so einfach ist, sowas zu bekommen, weil rein aus dem Supermarkt Das sind alles gepimpte Mehle, die sind, da ist Stärke mit versetzt,
ja,
da ist Eiweiß mit versetzt. Und das, das, die Stärke zum Beispiel ist das Problem heutzutage.
Absolut.
Weil die ganzen Mehle nämlich mit so viel Stärke versetzt sind, dass diese Unverträglichkeiten entstehen. Und wenn du ein gescheites Mehl kaufst, da ist das nämlich nicht drin.
Also kann man zur Mühle fahren? Geht ja, zu empfehlen?
Ja, unbedingt. Hat es gibt überall, gibt es irgendwo eine Mühle. Und wenn es eine gescheite Mühle ist, wenn der Müller ist, der ein bisschen was auf sich hält, dann ist das auch ein gutes Mehl. Und noch mehr auf den Teig zurück und ein heißes Wasser mit dazu und dann den Teig eine halbe Stunde stehen lassen, nicht in den Kühlschrank, sondern dann lässt er sich wunderbar ziehen. Dann hast du überhaupt kein Problem damit und das macht auch Spaß.
Das ist lustig. Das hat uns auch ein Studiogast, eine Studiogästin vor kurzem erzählt. Die gibt an der Volkshochschule Strudel-Koch- und Backkurse. Die machen süß, die machen salzig. Und die hat genau das gesagt. Die gesagt, man muss den Teig ruhen lassen. Mhm. Und wer das nicht tut, der hat schon verloren.
Ja.
Und sagt und immer, weil ich sagte, ich habe Ältere da, ich habe Jüngere da. Und eine sagte, mir ist es noch nie gelungen. Und dann sage ich immer, ja, was machst du? Ja, ich mache den Teig. Und dann fange ich an. Und dann sagt sie, dann haben wir doch schon dein Problem. Das geht nicht.
Ja,
genau.
Strudel funktioniert nicht.
Der muss liegen.
Jeder Teig muss ruhen. Mhm. Angefangen bei der Pizza. Aber wenn du jetzt mal so ein richtig schönes Pizzarezept nimmst, wenn man da sagt, wie viel Hefe das da drin ist, auf ein Kilo. Maximal ein halbes bis ein Gramm. Mhm. Mehr brauchst du nicht. Mhm. Alles andere macht das Mehl.
Selber gehen lassen. Also, dein Strudel, verrat uns was.
Ja, also Teig machen, dann habe ich halt einen Sauerrahm und habe einen Topfen und da kommt dann also Eigelb mit dazu und dann die Weinbergdurst einlegen. Also für, wenn Kinder dabei sind, den Apfelsaft, ansonsten Durst oder lass das ganz weg, je nachdem, manche mögen gar keine Weinbergen oder Rosinen.
Ich finde, sie gehören rein, man könnte es ja zur Not an Seiten legen, wenn man es jetzt gar nicht mag.
Finde ich auch. Das Aroma vom Rum schaut auch
nicht. Ja, eben. Ja, ja.
Da magst du halt deine Eier, deinen Zucker mit der Butter aufschlagen, da gibst du die Eier mit dazu, dann tust du halt deinen Topfen und deinen Sauerrahm mit rein, dann kommt noch mal ein bisschen Mehl mit dazu zur Bindung, und dann breitest du deinen Strudeltag aus, tust mit Butter einstreichen, dann gibst du die Füllung rein und dann rollst du ihn auf in ein Reindl rein, dann schirbst du ihn für 20 Minuten, 25 Minuten und dann wird er noch mal aufgossen mit der sogenannten Royal. Mit einer süßen Royal, das heißt, es ist Milch und Ei und dann ein bisschen Zucker mit dazu und dann lässt du ihn fertig backen, dann hast du einen super Mehlalarmstrudel.
Könnte man den auch einfrieren?
Ich bin jetzt kein großer Freund davon.
Nein,
da bin ich jetzt kein großer Freund davon, weil er schmeckt einfach frisch am besten.
Ja, das schon, aber ich meine, jetzt, wenn jetzt was überbleibt,
der heute drei, vier Tage.
Ah, der
und außerdem bleibt nichts übrig.
Das wird das Problem sein.
Ja.
Du hast nur eine ganz interessante Frau in deinem Buch verewigt, weil, wie gesagt, es sind auch so Textbausteine drin. Du warst beim Fischer, du warst bei der Mühle, du warst bei der Rindfleischmetzgerin oder bei der Fleischmetzgerin. Und dann kommt jetzt gleich noch eine vor, die mit dem Oktoberfest zu tun hat und was ganz Tolles dort macht. Löffelnudeln? Was sind Löffelnudeln? Wer kocht es dir? Weil du stellst die Frau ein bisschen vor. Das ist eine interessante Geschichte dahinter, gell?
Ja, das ist schon toll. Ich meine, ich gehe ja, also wie jeder wahrscheinlich, gerne mal auf die Wiesn. Und da gibt es für schon Schausteller, also das ist nicht für jeden,
nicht öffentlich.
Aber ich durfte die mal kennenlernen, die Familie Fesenmeier, Policek, und die betreiben das Teufelsrad. Und die Schwester von der Lissi Policek, die Christel, die versorgt die ganze Mannschaft. Die kocht daheim und dann gibt es also hinten aus. Und da ist dann etwas entstanden in den letzten Jahrzehnten, dass Freunde und Bekannte da auch hinkommen dürfen. Und da gibt es halt immer so ganz besondere Sachen. Und wie zum Beispiel so Löffelnudeln. Und ich fand die so super. Und mein Schwiegervater, der war auch so begeistert von diesen Löffelnudeln, dass ich einmal gefragt habe, wie gingen denn die? Und dann hat es mir gezeigt.
Ja, bitte, erzähl uns.
Und im Endeffekt ist es ja nicht viel. Das ist ein Hefetag. Das ist
meistens nicht viel, gell? Bei dem Hefetag
muss man immer, einfach ein Hefetag mit Butter, Eier, Salz.
Ja.
Du hast in der Schüssel, machst einen schönen Vorteig, lässt ihn gehen und dann stichst du also mit einem Löffel.
Ja.
Also du hast noch ein paar Weinbeeren, also Rosinen mit dazu und dann stichst du die in Butterschmalz rein.
Also du
also auch Löffel, vom Löffel,
Löffel
vom
Löffel, Nocke, so eine Nocke nehmen. Nocke,
sondern einfach rein, so. Den Tork rausziehen und dann mit dem Finger ins Schmalz rein. Und das sind Löffelnudeln. Und die gingen dann richtig schön auf. Und da passte der Rhabarber gut dazu.
Was haben die für Form? So Kugeln?
Wie so kleine Maisel. Also es gibt da, glaube ich, auch so in Franken, glaube ich, gibt es so die Mäuschen.
Ja,
das stimmt. Ist im Endeffekt fast das Gleiche. Bei uns in Niederbayern heißen es Löffelnudeln. Und das hat mich so begeistert. Und da gibt es also noch zwei, drei andere Sachen von Rezepten, die ich da von ihr bekommen habe. Und da habe ich gesagt, das muss ich jetzt machen, weil die Christel, die gehört da rein, das Buch. Weil
schön.
Das ist auch so Heimat und Leib und Seele. Und wenn man dann so über die Wiesen geht und die ganze Hektik, dann gehst du plötzlich hinter das Teufelsrad rein und dann ist eine Ruhe.
Wie gesagt, probiert es nicht, ihr kommt es nicht rein. Das ist für die Leute, die da arbeiten, gedacht.
Genau.
Und nicht die, die zum Vergnügen hingehen. Alles, was in dem Buch ist, hast du das eigentlich alles dann in dieser Fernsehsendung auch gekocht, in deiner Fernsehsendung? Oder sagst du, na, ich habe ein bisschen ergänzt oder ich habe noch, keine Ahnung.
In dem Buch ist wirklich alles.
Alles hast du schon gemacht.
Alles drinnen. Mhm. Ist alles. Ist gekocht worden und läuft jetzt auch aktuell, gerade im BR am Sonntag um 16:45, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen.
Natürlich.
Und was machen wir denn am Sonntag? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, wirst du schon noch was überlegen, was der Markt hergibt.
Das schauen wir gleich,
und die Einkäufe. Richtig, ja. Aber du, weißt was, über einen Schweinsbraten wollte ich nur reden, weil wir vorhin eben so gesagt haben, bayerische Küche ist nicht nur der Schweinsbraten, aber ein gescheiter Schweinsbraten ist halt schon immer was Feins und wird ja auch von vielen Leuten geliebt und gesucht. Was nimmst denn du für ein Fleisch zum Schweinsbraten?
Das kommt ganz drauf an.
Ja.
Also was ich sehr gern mag, ist ein Wammerl.
Also
ein Bauch. Weil das ist Fleisch und Fett einfach so schön marmoriert in Streifen und du kannst das kochen, du kannst das braten. Also ein Wammerl mag ich unglaublich gern. Was ich dann auch noch sehr, sehr gern mag, ist ein Hals. Das ist auch toll. Aber da hast du halt immer so ein paar, trockene Stellen vom Fleischer mit dabei und die meisten nehmen halt einen Schweinehals her.
Darf ich dringend zu einem Biofleisch raten, aus gegebenem Anlass. Ja. Also mein Bruder war Tierarzt und der hat zu mir gesagt, niemals kaufst du einen Hals, weil da wird alles reingespritzt.
Ja.
Also er hat gesagt, da bitte Biofleisch,
alles
Biofleisch.
Nur, wie gesagt, es ist nur
gute Qualität.
Gute Qualität.
Ja.
Also von dem gehe ich jetzt mal aus.
Da gehen wir jetzt mal davon aus.
Genau. Gehe ich davon aus. Was auch immer schön ist, ist eine Schweineschulter. Ist auch immer ein Traum. Musst halt schauen, dass immer auch schöne Haut mit dabei ist.
Aber die Kruste, weißt du, die Kruste ist das Geheimnis.
Die Kruste ist das Geheimnis. Ja,
eben. Und?
Ja.
Wie?
Ein gescheiten Ofen, sagen wir das A und O. Dann früher haben sie halt ein bisschen eingesalzen und wie gesagt, du musst das Fleisch halt erst garen und dann zum Schluss nochmal richtig mit Power, richtig mit der Temperatur rein.
Also richtig ein bisschen unter den Grill dann, dass und das nochmal auf...
Ja, was unter den Grill jetzt nicht weiter verbrennt, sondern ja, du brauchst halt am besten ist halt immer ruhige Hitze. Also keine Umluft oder so wenig Zirkulation wie möglich, weil dann wird sie am schönsten, dann trocknet sie auch nicht aus. Da haben wir ja früher diese alten Holzofen gehabt und dann hat man Schweinsbraten reingeschoben, dann ist man in die Kirche gegangen, das hat ungefähr 2 Stunden dauert.
Stimmt.
Mit der ganzen Ratscherei und dann war der Schweins
dann
fertig
passt,
und dann hat man nachgeheizt, dann ist man heim. Also der Mo ist in die Wirtschaft, Frau ist heim und dann ist der Schweinsbraten draht worden und dann ist nachgeheizt worden und dann ist noch richtig Temperatur im Ofen entstanden und dadurch ist diese ganz tolle Kruste entstanden. Und im Endeffekt musst du diese vorgehen, du brauchst das nicht in die Kirche gehen und da muss in die Wirtschaft, also das muss jetzt nicht sein. Und warum auch nicht? Aber auf der anderen Seite, also eine ruhige Hitze, ja, du musst dem Zeit geben, dem Ganzen bei 170, 180 Grad, ganz vorsichtig, langsam machen und dann umdrehen und dann erst wirklich Temperatur geben.
Ja.
Und über Grillen ist manchmal okay, weil dann poppt er nämlich schön auf. Auf der anderen Seite wäre ich damit vorsichtig. Step by step, langsam, gemütlich, so wie man es früher gemacht hat. Und so wird am besten.
Aber das gute Produkt, ohne das geht es nicht.
Ohne
gell?
Das geht es nicht.
Also
das setze ich voraus.
Mit schlechten Produkten kann man kein gutes Essen machen. Punkt, oder?
Genau.
Da sind wir uns einig.
Ja. Schmeckt nicht.
Ist so. Und halt, wie es früher war. Man hat halt einmal in der Woche Fleisch gegessen und dann war es gut. Man muss es nicht jeden Tag auf dem Teller haben. Essen für Leib und Seele, ein Buch, das ich Ihnen sehr empfehle und ans Herz lege. Bayerische Küche, at its best, um es neudeutsch zu sagen. Nein, es ist
mit
ganz
dem kleinen Blick mit über den Tellerrand raus.
Lieben Dank, Hans-Jörg Bachmeier, heute bei uns im Radio, am Sonntag wieder im Fernsehen. Du überlegst, du noch was Schönes kochst. Ist es nicht interessant? Ich finde immer, es schauen so viele Leute gern Kochsendungen an, gell? So viel. Sagen, ja, das schaue ich gern oder den schaue ich gern. Oder, und ich habe einen Bekannten, da muss ich immer lachen, weil er sagt dann zu seiner Frau, sagt er dann immer, das müssen wir auch mal machen. Ja, das ist schön, das müssen wir auch mal machen.
Ja, genau.
Rückblickend nochmal, weil wir am Anfang über deinen Lebensweg ein bisschen gesprochen haben und über deine Jugend, wo die Eltern gesagt haben, komm, wäre schon gescheit, wenn bei uns im Betrieb die Lehre machst und mitarbeitest, hättest dich eventuell auch für was anderes interessiert. Was dann doch die richtige Entscheidung, den Kochweg einzuschlagen und Koch zu sein, zu werden und zu leben?
Unbedingt.
Siehst du?
Weil der Beruf ist Leidenschaft, Kreativität. Du kannst da sofort das Feedback abholen bei den Gästen und er bringt Zufriedenheit.
Mhm. Und eben, wie du gesagt hast, er ist kreativ und er macht aber Menschen einfach glücklich auch. Also Menschen sind glücklich, wenn sie was kurz zum Essen kriegen, oder? Und vertragen sich dann auch in der Regel miteinander. Und das ist eine schöne Stimmung.
Ja, mei, Liebe geht durch den Magen, heißt es immer.
Immer schon so gewesen.
Ja.
Wir lassen dich laufen, weil es geht auf 12 Uhr zu.
Genau.
Du musst zurück an der Herd. Du
ich
hast was zum
Küche.
Tun jetzt. Du
ich habe ein bisschen was zu tun, ja.
Gell?
Gott sei Dank war ich heute früh schon fleißig.
Gut so. Gutes Gelingen. Weiterhin viel Erfolg. Und
danke
vielen
dir.
Dank, dass du da warst.
Vielen Dank
Alles
für die
Gute
Einladung.
Für
Super. Danke dir.